Wisst ihr, was ein Restnutzungsdauergutachten ist? Ihr wisst es bestimmt oder habt es schon gehört. Ihr könnt ein Gutachten erstellen lassen, dass eure Immobilie keine Restnutzungsdauer mehr von 50 Jahren hat. Warum solltet ihr das wollen? Weil ihr dann in der Steuererklärung sagen könnt, Mensch, die schreiben wir nicht über 50 Jahre ab, sondern die schreiben wir zum Beispiel nur über 25 Jahre ab. Das verdoppelt eure jährliche Abschreibung. Ja, wenn das Gebäude zum Beispiel 800.000 Euro wert ist, Abschreibung im Jahr 16.000 Euro bei den ganz normalen 2% über 50 Jahre. Oder ihr geht zu einem Gutachter, der euch ein Restnutzungsdauergutachten gibt, dann schreibt ihr über 25 Jahre ab, dann wären das 32.000 Euro Abschreibung, die ihr von der Steuer jedes Jahr absetzen könnt, statt 16.000 Euro. Das macht eine ganze Menge aus im Cashflow. Was kann man noch Cooles machen mit einem Gutachten? Es gibt ein Gutachten zum Beispiel, um die Kaufpreisaufteilung zu optimieren. Ihr wisst, der Kaufpreis wird aufgeteilt vor der Steuer in Grund und Boden und Gebäude. Und wir wollen logischerweise gerne einen hohen Gebäudeanteil haben, weil den können wir dann ja entsprechend abschreiben. Es gibt noch andere Zeitpunkte, an denen ihr ein Gutachten brauchen könntet. Ihr könntet zum Beispiel gerade bei der Bank verargumentieren, dass ihr eure Immobilien nachbeleihen wollt oder einen besonders tollen Wert für eine Immobilie nachweisen wollt. Auch da ist es sinnvoll, wenn ihr einen unabhängigen, guten Gutachter an der Hand habt. Wir haben einen für euch. Auf immocation.de/gutachten kommt ihr direkt raus bei gutachten.org. Der Kolja baut da etwas ganz Tolles auf, ein unfassbar cooles Gutachternetzwerk, das sehr professionell arbeitet, von uns geprüft ist, und da könnt ihr sehr günstig und sehr einfach gute Gutachten bekommen. Das Erstgespräch ist vollkommen kostenlos, und wenn ihr jetzt kommt über Immocation, dann könnt ihr einfach einen Code benutzen, IMC26, dann gibt es nochmal 5% auf jedes Gutachten, das ihr dort erstellen lasst. Also immocation.de/gutachten. Viel Spaß beim Steuern optimieren, beim Immobilien nachbeleihen oder generell bei der Einschätzung, was eure Immobilie gerade wert ist. Jetzt geht's los mit der aktuellen Podcast-Folge. immocation.de/gutachten. Viel Spaß.
Du kannst nicht darüber reden, wie du ein Unternehmen digitalisierst, wenn du selber kein Smartphone hast und dich noch niemals mit dem Internet richtig auseinandergesetzt hast. Und es reicht nicht, dass du weißt, wie man das Smartphone an- und ausschaltet. Und es reicht auch nicht, dass du schon mal Google benutzt hast. Ich glaube, jeder von uns steht jetzt vor der Entscheidung, das Thema entweder ernsthaft im Detail selber zu lernen und zu beherrschen. Also einfach wirklich vorne mit dabei zu sein. Im Verständnis zumindest erstmal, ja? Oder er oder sie wird einfach gnadenlos überrollt von den Leuten, die das tun.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Welche Geschäftsmodelle funktionieren? Buy and Hold, Immobilienhandel, Aufteilergeschäft, Sondervermietung. Was ist mit KI los? Unfassbar, was die KI bei uns allen auslöst. Wir haben uns getroffen mit 30 super spannenden Investoren und 5 Tage eingeschlossen, um die Themen zu besprechen. Und deshalb gibt es jetzt einen Spaziergang, Nummer 29, Murnau Spezial mit Stefan. Hallo Stefan.
Ja, Grüße, ich freue mich. Nach Murnau gab es ja das Wahnsinns-Hitze-Wochenende. Ich habe mich drinnen verkrochen. Ich bin ja maximal empfindlich und habe mit allen mitgelitten, die wie der Christoph 39 Grad in Berlin, Dachgeschosswohnung, keine Klimaanlage, glaube ich, eine spannende Zeit hatten. Aber es war eine sensationelle Zeit in Murnau. Ich denk heute noch dran zurück, dass was für eine Energie ich da mitgenommen habe und wie sehr ich auch mit Überzeugungen irgendwie im Kopf da teilweise gebrochen habe und manchmal einfach kopfschütteln mit dem Mund auf dastand. Also zwar war der Wahnsinn, und wir wollen euch ein bisschen mit auf die Reise nehmen. Nur zur Erinnerung, Murnau, warum Murnau? Das ist ein kleiner Ort in Bayern am Staffelsee. Und da treffen Marco und ich uns einmal im Jahr mit unserer eigenen Mastermind, also mit 30 erfahrenen Investorinnen und Investoren, um uns mit denen wirklich einzuschließen und auszutauschen und gemeinsam zu verstehen, was können wir voneinander lernen, was können wir von tollen Gästen, die wir haben, lernen, was funktioniert am Markt gerade, was funktioniert nicht und wie sind die geilsten Mittel und Wege, um die nächsten 12 Monate so erfolgreich wie möglich zu sein als Immobilienunternehmer, aber auch irgendwie im weiteren Leben links und rechts. Genau, das sind echt 5 Tage, da freue ich mich das ganze Jahr drauf. Das ist Freunde wiedersehen, die man da teilweise jetzt seit 4 Jahren jedes Jahr sieht, wo man die Lebensgeschichten, die Familien kennt, die dann manchmal mit dabei auch sind und so. Und genau, war eine ganz tolle Zeit. Freue mich, dass wir uns einmal mit auf die Reise nehmen dürfen jetzt.
Ja, ich kann sagen, Stefan hatte zwischendrin ein richtig schmerzverzerrtes Gesicht, hat gesagt, ich will einfach nicht das jetzt tun und ich will nicht, dass das jetzt ist und ich will das nicht akzeptieren. Er hat es am Ende akzeptiert und um was es geht, werdet ihr gleich erfahren. Ja. Wir fangen jetzt an. Normalerweise, wie gesagt, ist der Spaziergang ja ein bisschen strukturiert mit einer Wahrheit zum Vermögensaufbau, der News, unser Portfolio. Das machen wir heute eben nicht so, sondern wir machen dieses Monatsspezial und gehen die Themen durch. Erst die Geschäftsmodelle, die verschiedenen Immobiliengeschäftsmodelle. So ähnlich machen wir das dort auch. Und dann reden wir, wie gesagt, noch über Finanzierung, Banken, über KI und auch so ein bisschen noch über Mindset und wie geht man mit Geld um und so weiter. Marktstimmung. Fangen wir also vor den Geschäftsmodellen noch mit der Marktstimmung an. Der Jürgen Schick war auch da, ehemaliger Präsident des IVDs, der immer super viele spannende Marktdaten hat und er hat uns eine Menge erzählt. Ich lese mal einen Satz vor, den ich mir aufgeschrieben habe. Im Mai 2026 haben wir eine schlechtere Stimmung als im Vergleich zu November 25. 41% rechnen jetzt mit fallenden Preisen und nur noch 60% planen nur noch 42% weiter zuzukaufen. Witzigerweise war dann in Murnau aber die Stimmung, weil ich habe da auch gefragt, wer von euch kauft jetzt gerade zu? Und dann waren alle Hände oben, ich glaube bis auf eine Hand, die irgendwie aus anderen Gründen gerade zu viele Projekte hatte oder so. Also deswegen nicht zugekauft habe und nicht wegen der Marktstimmung. Jetzt, was fragt der Jürgen da ab? Der Jürgen ermittelt die Marktstimmung bei Leuten, die wahrscheinlich... Ja, so Mehrfamilienhaus, Bestandshalter und so werden da viele drin sein. Da hat er so ein Barometer quasi. Ne? Ich habe aber das Gefühl, dass die aktiv sind und sich sehr mit der Materie beschäftigen, jetzt gerade sehr stark sogar auf Kaufen aus sind, weil sie glauben, jetzt gerade besonders gute Deals machen zu können. Aber das haben wir in Summe diskutiert. Was auf jeden Fall, was auch Jürgen schon gezeigt hat, bei Mehrfamilienhaus gibt es einen leichten Preisdip zu sehen in 2026. Und das ist schon interessant, wie Wohnungen, wir haben auch noch gesehen zur Marktstimmung, es war auch Interhyp da hatte ich auch einen Podcast ja schon gemacht, wer das gehört hat, die berichten eigentlich schon wieder von einem Preispeak, also die Preise sind zurück auf eigentlich dem Niveau, was wir mal Ende 2021 hatten. Warum ist das unterschiedlich? Weil Jürgen redet über Mehrfamilienhäuser und die Interhyp redet in aller Regel über Eigentumswohnungen oder viel über Eigentumswohnungen.
Und Einfamilienhäuser, ne?
Und Einfamilienhäuser. Und das scheint hier schon einen Unterschied zu machen. Also der Markt für Mehrfamilienhäuser hat sozusagen sehr stark gelitten, was uns ja dazu veranlasst hat, auch wirklich viele Mehrfamilienhäuser zu kaufen in den letzten Jahren. Sehr viele, weil wir gute Einstiegsgelegenheiten gesehen haben, auch eben Mehrfamilienhäuser zu kaufen, um sie gleich wieder weiter zu verkaufen oder in Einzelwohnungen eben zu handeln. Das ist ja ein Trend, das haben wir schon letztes Jahr beschrieben und gefühlt, du hast die Tage gesagt, wir sind ja halb eine Aufteiler-Mastermind geworden. Warum ist das so? Weil wenn man sich da ein bisschen professionalisiert und wenn man die ersten Wohnungen gekauft hat und man merkt, man kann Mehrfamilienhäuser kaufen, dann stellt man fest, wenn man im Jahr 2020 das Ganze macht, naja, also jetzt kaufe ich eigentlich Mehrfamilienhäuser, weil klar, das ist der nächste logische Schritt, die sind halt größer und ein bisschen komfortabler, weil ich habe gleich 10 Wohnungen auf einmal und kann da ein bisschen effizienter das Ganze machen und kann vor allem selber entscheiden, was da passiert und so. Aber irgendwie zahle ich teilweise mehr fürs Mehrfamilienhaus, als würde es für 10 einzelne Wohnungen. Das war 2020 wirklich so, war ganz komisch. Was aber eigentlich normal ist und was jetzt auch der Fall gerade ist, dass die Zinshäuser, die Mehrfamilienhäuser, deutliche Preisabschläge bekommen haben durch die Zinsen, die ja hochgegangen sind in 2022 erstmal. Wir kommen gleich auf die konkretere Situation im Laufe des Podcasts hier mit Sicherheit auch noch. Aber die generell etwas größere Zeitraum betrachtet, sind die Zinsen hochgegangen seit 2022. Und das hat dazu geführt, dass die Mehrfamilienhäuser stärker runtergegangen sind, die Preise stärker zurückgegangen sind. Und es ist ein Geschäftsmodell, ein Mehrfamilienhaus zu kaufen, aufzuteilen, in einzelne Wohnungen abzuverkaufen. Ja. So, und das hat man auch gesehen. Das war, hat sich da ganz deutlich durchgesetzt. Was hast du noch zur Marktstimmung? Jetzt gibt es noch ein paar Einzelheiten von Jürgen. Wir müssen gleich über Regulierung sprechen. Das war dann nicht so erfreulich. Aber was hast du noch zur Marktstimmung aufgenommen?
Ja, also wenn ich jetzt hier runterschaue, ne, ich möchte aber nicht falsch zitieren, deshalb ich schaue wirklich auf meine Originalnotizen jeweils. Ich hab mir aufgeschrieben noch, dass, was ich ganz interessant fand, das Preisniveau heute ist in etwa auf dem höchsten Niveau von 2021, jetzt auf Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen bezogen. Ne? Das ist das, was du gerade gesagt hast, Unterschied zu Mehrfamilienhäusern. Wir sind in etwa auf dem gleichen Preisniveau in der Breite gerade, wie wir das waren vor der Zinsänderung, obwohl die Zinsen heute deutlich höher sind. Ne? Das ist wirklich interessant. Aber in derselben Zeit hat ja eine Menge Inflation stattgefunden. Also in realen Kaufpreisen ist das nur ungefähr, also ist es ungefähr drei, ne, wenn man anders sagen, ne? Also wenn 2010 100 war, also 100% war, dann war 2021 das Peak, war 200%, also die Preise von 2010 zu 2021 waren um 100% gestiegen quasi, ne, auf 200. Und jetzt sind wir in realen Preisen bei 170%. So, wir sind also immer noch ein ganzes Stück in realen Preisen weg.
Weil es auch viel Inflation gab, wirklich in der Zeit.
Ne? Weil es wirklich deutliche Inflation gab, von dem, was wir 2021 hatten. So, jetzt die Nominalpreise sind trotzdem recht hoch. Wir kaufen also heute eigentlich Immobilien zu den gleichen Preisen wie 2021, haben aber höhere Zinsen zu verkraften. Ne? Warum funktioniert das? Weil eben in der gleichen Zeit mit der Inflation, und wir haben das immer erzählt, auch die Mieten gestiegen sind. Und dadurch funktioniert die Kalkulation, die Buy-and-Hold-Bestandskalkulation halt trotzdem auch in der jetzigen Phase. Ne? Obwohl das Zinsniveau höher ist und die nominalen Preise eigentlich genauso hoch sind wie damals. Wir haben ein paar Mal schon eine Tabelle gezeigt und ausgerechnet, dass es eigentlich sogar unterm Strich mehr Spaß macht, insbesondere wenn man dann noch verhandelt und sieht, dass man jetzt auch bessere Verhandlungschancen hat, weil man eben nicht in einem Bieterverfahren und sowas ständig landet, dass es sogar mehr Spaß macht, die Kalkulation, wie sie heute ausschaut. Wenn man eine Immobilie im Zweifelsfall noch ein Stück günstiger einkauft, zwar ein bisschen mehr Zinsen hat, aber gleichzeitig irgendwie deutlich höhere Mieten mit Mietsteigerungspotenzial und so weiter und so fort. Also das fand ich noch interessant, nominal auf dem gleichen Niveau wie zum Höchststand, aber in realen Kaufpreisen eben günstiger. Und das funktioniert dann deshalb in der Kalkulation, weil es halt die Mietsteigerung gab. Ja, und dann war aus meiner Sicht tatsächlich das größte Thema, worüber wir mit Jürgen gesprochen haben und worüber wir uns dann im Raum auch unterhalten haben, die Angst vor politischen Risiken, ne? Also der vor Eingriffen. Der Jürgen hat ja dann auch eine Tabelle geteilt, also aus der Umfrage, wovor die Unternehmen, die er mit seinem Institut befragt hat, Angst haben. Und Mietregulierung ist quasi, oder Eingriffe in den Mietmarkt ist quasi das Nummer eins Risiko gewesen, das ganz oben steht. Das auch noch, obwohl es sowieso schon extrem häufig genannt war, jetzt auch noch zugenommen hat. Ne? Und das entspricht, glaube ich, auch genau dem Bild, was man bekommt, wenn man einfach die Zeitung liest, was wahrscheinlich auch jeder, der noch am Anfang der Immobilienreise steht, bekommt, weil es vergeht ja kaum irgendeine Woche, ohne dass man von irgendeiner Initiative gegen Vermietung, gegen Vermieter oder gegen große Wohnungsunternehmen, gegen zu hohe Mieten, in Anführungszeichen zu hohe Mieten und so weiter liest. Mal spannend, sagen wir immer wieder, dass nichts von diesen Dingen baut neue Wohnungen. Ne? Also, dass wir spielen quasi alle Reise nach Jerusalem, 13 Leute rennen um 12 Stühle drumherum. Das Problem wird nicht kleiner, egal was man für ein Preisschild an die Stühle dran macht. Das sind 13 Leute für 12 Stühle. Wir brauchen mehr Stühle. Ne? Also wir brauchen Neubau. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung und der Diskussion und insbesondere dann auch quasi in dem Glauben, dass das dem Mehrheitswillen der Bevölkerung entspricht, tanzt ein Teil der Politik halt sehr, sehr intensiv auf dieser Klaviatur von möglichen Mietregulierungen. Und da nehme ich manchmal wahr, dass ein Teil der Investorinnen und Investoren ein bisschen die innere Geisteshaltung hat, ja, also die sind ja eh noch nicht an der Macht, die diese ganzen Ideen haben, also dass die jetzige Regierung setzt es dann ja doch so nicht um in der Intensität. Und B, am Ende sind die eh alle zu blöd und wir finden dann schon wieder das nächste Schlupfloch und das nächste und bis jetzt hat's ja auch immer noch geklappt und dann macht man halt möbliert oder dann macht man halt hier oder da oder so. Und also mit jedem Mal, wo ich dem Jürgen zuhöre und mich auf diese Reise einmal einlasse und verstehe, was da, warum, von wem, wie diskutiert wird, gelange ich mehr zu der Überzeugung, die mittlerweile sehr gefestigt ist, da werden einige Dinge kommen, die dann wirklich greifen, ne? Also wo dann auch keine Wege mehr irgendwie einfach und simpel dran vorbeiführen und so weiter. die tatsächlich einen Impact dann auf Mietentwicklung, Mietniveau und so weiter haben und die man besser jetzt ernst nimmt und sie in der eigenen Kaufentscheidung und insbesondere in der Kaufpreisverhandlung berücksichtigt, als sich darauf zu verlassen, dass das schon alles irgendwie am Ende dann nicht funktionieren wird, die Mietregulierung, und ich werde schon immer das bekommen, was mir irgendeiner zu zahlen bereit ist, und dann bricht ein Buy-and-Hold-Case in der A-Lage möglicherweise am Ende einfach in sich zusammen und führt zu massiven Verlusten, wenn man dann einfach diese Mieten am Ende nicht mehr bekommen kann. Ne? Also das ist, glaube ich, das Thema, wo wir da wirklich am allermeisten Zeit verwendet haben, zu Recht, weil man es verstehen und sehr, sehr ernst nehmen muss.
Genau, also was jetzt, ich denke, die wenigsten Zuhörer betrifft, weil sie nicht mehr als 3000 Einheiten haben, aber Enteignung, ne, ist also eine reale Sache, ne, wenn Rot-Rot-Grün in Berlin, so, dann, das ist Wahrscheinlichkeit, hat eine Wahrscheinlichkeit von 50%. Haben wir uns darauf quasi geeinigt, ne,
in der Runde? Größer 50, so?
Du sagst größer sogar, ja, okay. Dann haben wir ernsthaft das Thema Enteignung, was quasi umgesetzt wird, Bestand größer 3000 Einheiten, wird enteignet, gehört dann der Stadt, und es gibt was, ich habe die Zahl vergessen, aber also einen lächerlichen Betrag dafür.
Also es gibt quasi, die kriegen quasi einen Teil des Wertes der Immobilien also über 30 Jahre oder sowas gestreckt ausbezahlt. Also faktisch wird den Unternehmen, den großen Wohnungskonzernen, wird einfach ihr Immobilienbestand ohne eine Entschädigung, ohne eine wirtschaftlich sinnvolle Entschädigung weggenommen. Was wirklich krass, wirklich einfach Enteignung im klassischen Sinne, was ja unglaubliche Folgen hat. Also da laufen ja Kredite drauf von Banken, die diese Immobilien als Sicherheiten in den Büchern haben. Also sagte Jürgen auch, ne, dass, also ja, wir haben alle keine 3000 Einheiten, aber wir alle brauchen Banken, um unsere Immobilien zu finanzieren, Anschlussfinanzierungen zu bekommen und so weiter und so fort. Und aus so einer Enteignung in Berlin kann sich relativ schnell ein Flächenbrand unter den Banken und eine ausgewachsene Bankenkrise in ganz Deutschland entwickeln, wo am Ende so gut wie gar nichts mehr funktioniert bei der Immobilienfinanzierung.
Und es ist ausländische Investoren, die gerade Deutschland als, da kann ich jetzt hingehen, ne? Also wir schimpfen hier so, die sehen das als sehr stabil und eben, ne, dein Geld ist sicher. Gab es wirklich schon die ersten, die gesagt haben, also Deals, die berichtet haben dort in der Gruppe, die von großen Deals gehört haben, die dann geplatzt sind, weil der ausländische Investor sagt, ey, sorry, ich habe mir das angeguckt, aber da in Germany, ja, Geld ist nicht sicher, also dass mir das nachher wirklich gehört, kann ja sein, man wird enteignet und so. Also das ist schon brutal, brutal, dass sowas gibt. So, jetzt, genau, also heftig einfach, betrifft uns nicht direkt, aber dann wahrscheinlich indirekt. Vorkaufsrecht in Milieuschutzgebieten wird immer schärfer, ne? Also das.
Aber ich wollte da noch sagen, es kann sein, dass der Bund das Thema Enteignung in Anführungszeichen wegregelt, also das einfängt, das kann er per Gesetzgebungskompetenz, also es ist ja ein Berlin, Land Berlin-Thema, das kann er wegregeln, das ist dann aber irgendwie wirklich ganz oben irgendwie über die Gerichte und so weiter und so fort, bis das dann wirklich final geklärt ist, ob das dann auch wirklich hält, was der Bund da regelt. Und auch da kann einfach eine signifikante Störung dieses ganzen Marktes wegen gravierender Unsicherheit rauskommen. Also wenn quasi das Land Berlin erstmal eine Enteignung beschließt und dann ist das so schwebend unwirksam irgendwie, weil der Bund quasi da dann was anderes beschließen möchte und dann muss man da möglicherweise irgendwie nach Karlsruhe und so. Und also das kann auch zu einer riesen Unsicherheit im Markt führen. Und deshalb sollten wir das nicht alles irgendwie einfach nur ablächeln, weil das ist quasi ein Berliner Problem von einigen wenigen großen Konzernen, sondern das betrifft uns tatsächlich alle. Und da will man am liebsten nicht mit einem großen Bestand, der gerade genau da dann in die Nachfinanzierung muss, wahrscheinlich sein, wenn das passiert in der Phase. Ne?
So, brandaktuell, eine Stunde nachdem wir aufgenommen haben, gibt es ein Update zu dem Thema positiver Natur. Ich lese vor. Um den privaten Wohnungsbau nicht zu gefährden, wird durch Bundesgesetz geregelt, dass die Verstaatlichung privater Mietwohnungsbestände durch Vergesellschaftungsgesetze auf Landesebene nicht mehr möglich ist. Was Stefan also gerade gesagt hat, dass der Bund das einkassieren kann, hat er getan. Gute Nachricht an der Stelle, würde ich sagen. Weiter geht's. Genau, dann, also ich will gar nicht die Liste jetzt ehrlich gesagt vollständig hier quasi einen Podcast-Spezial machen, nur zu drohenden Regulierungen, aber also Vorkaufsrechte in Milieuschutzgebieten, nur ganz kurz umrissen, wird immer schärfer, also öfter gehen Städte hin und du willst quasi eine Immobilie kaufen, dann darf aber in einem Milieuschutzgebiet vorher die Stadt sagen, ob sie nicht zu dem Preis eigentlich die Immobilie kaufen will, vielleicht darf sie sogar günstiger erwerben, führt oft dazu, dass Deals auch ganz platzen oder du musst eine Abwendungserklärung unterschreiben, in der verpflichtest du dich zu günstigen Mieten, dann macht der Deal wahrscheinlich für dich keinen Sinn mehr. Also da sieht man das. Tatbestand Mietwucher, das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Da gibt es eine Kommission, die das genau ausgestaltet, dass du eine Straftat begehst bis hin zu Gefängnis, wenn du über 20 oder sogar über 50, wird es dann noch schlimmer, Prozent der ortsüblichen Vergleichsmiete vermietest. Das muss man natürlich dann sich angucken, ob man das tut, ja. Aber es ist auf jeden Fall muss man aufpassen. Wir haben nebenbei viel mit KI rumgespielt. Habe ich schnell mal versucht, unseren Bestand zu analysieren. Es sind so, zumindest ein paar Wohnungen dabei, wo du das Gefühl haben könntest, das wäre so. Dann musst du reingucken, stellst fest, das ist Sondervermietung und so. Also vielleicht macht man es auch aus Versehen sogar, ja. Also muss man auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Das wird kommen und jedes Geschäftsmodell, ich will das gleich noch so, das war auch dann die Stimmung. Also jedes Geschäftsmodell, das jetzt darauf abzielt, dass man deutlich über Markt vermietet, das wird nicht tragfähig sein die nächsten Jahre. Also zumindest wäre es ein erhebliches Risiko, wenn man versucht, das irgendwie zu machen, zu sagen, ja, ich glaube halt immer noch an, ja, ist doch mir egal, ich nehme die Miete, die ich kriegen kann. Da wird sich sehr wahrscheinlich der Staat drum kümmern, dass das richtig, richtig Ärger gibt oder richtig Strafen gibt und das ist nicht gut. Ja? Quintessenz erstmal kurz für einen Einkauf und dann so die Stimmung in der Gruppe, die das ausgelöst hat. Wir müssen den Verkäufern erklären erstmal, dass das maximale Potenzial, was wir haben für eine Wohnung oder ein Haus, das wir ankaufen, das kann sich jeder mitnehmen, ist die ortsübliche Vergleichsmiete.
Plus 10%.
Wie bitte?
Plus 10%
von mir aus. Ne? Aber was also nicht, lasst euch bitte nicht von einem Verkäufer ein Potenzial aufbinden, was weiß ich, hier ist ja 10, hier kriegen sie locker 12. Ja? Wenn sie jetzt inserieren, kriegen sie 12 und so. Darf man aber nicht, muss man aufpassen. Kriegt man nicht, also kriegt man locker, ja, aber dann kriegt man nachher auch eine Strafe dafür möglicherweise. Also das da muss man aber wirklich vorsichtig sein. Und wir dürfen Geschäftsmodell, es war dann auch die Stimmung in der Gruppe so, okay, was bedeutet denn das für Buy and Hold? Also für Bestände, die ich habe, für die Bestände, die ich zukaufe, wird das jetzt alles so wegreguliert mit den Mieten, dass das keinen Spaß mehr macht. Also man muss sich, glaube ich, zwei Sachen dazu angucken. Einmal den Langfrist, der muss langfristig, wie schlimm wird's? Und da gibt's natürlich die große Frage, wie entwickelt sich diese ortsübliche Vergleichsmiete? Wie heftig zieht man daran, dass sie nach unten geht, indem ich Bemessungszeitraum vom Mietspiegel verlänge und so weiter? Muss man sich immer angucken, wie lange funktioniert quasi die Kalkulation. Aber grundsätzlich funktioniert dieses Modell. Wir haben dann, ich glaube, Sönke war es, ne, der im Raum Nürnberg und Erlangen und Fürth und so weiter investiert, wirklich von tollen, tollen Ankaufsrenditen schon gesprochen hat. Und was man ja eigentlich macht im Bestand, was wir gemacht haben in unserem Bestand, was nach wie vor, aber das Spiel ist, was man, glaube ich, typischerweise spielen sollte. Man kauft Immobilien mit Potenzial, mit Entwicklungspotenzial. Eine Immobilie, die ich kaufe, die für 10 Euro vermietet ist, die ortsübliche Vergleichsmiete ist 10 Euro, die hat kein Potenzial. Und da sollte ich auch kein Potenzial einkaufen. Wenn ich aber eine kaufe, die für 5 Euro vermietet ist, dann kaufe ich sie natürlich nicht für den gleichen Preis ein, wie die Immobilie, die für 10 Euro vermietet ist, sondern ich kaufe sie deutlich günstiger ein. So muss ich im Ankauf vorgehen und so muss ich es auch dem Verkäufer klar machen. Und dann habe ich ein Potenzial, das ich heben kann, was zusätzlich auf meine Rendite wirkt. Und die Renditen sind tatsächlich besser geworden. Ich kann viel, viel besser fahren. Das haben alle durch die Bank berichtet. Man kann wirklich fahren, speziell jetzt seit nochmal Iran-Krieg und so. Es ist Tür und Tor offen, um Immobiliendeals gut zu verhandeln und wirklich, wirklich gut einzukaufen. Dann vielleicht Underrent einzukaufen, was eben dazu führt, dass ich noch besser einkaufe und dann schon mit guten Anfangsrenditen einkaufen und diese Renditen steigern und dann macht es richtig Spaß. Und das war eigentlich so das Modell, was klar war. Ne? Also wenn du Buy and Hold professioneller betreibst, die Bestände aufpasst, was alle tun und alle zukaufen wollen in dieser 30er-Runde im Prinzip, ja, dann musst du mit Potenzial, also Underrent-Situationen kaufen. Aber nicht dieses Fantasiespiel. Also man weiß ja Sondervermietung, vielleicht den Exkurs noch. Auch da ist ja ganz viel Regulierung unterwegs, ne? Wenn ich dann möbliert und befriste, muss man alles gucken. Sehr viele haben das WG-Konzept, das ist so gefühlt, ist das Konzept der Stunde, ja, was Vermietung anbelangt, das funktioniert sehr gut. Da muss man halt auch aufpassen, was da dann genau kommt und wie lange man das darf. Aber wer quasi auf der Suche ist nach einem Vermietungsmodell mit einer Rendite on top, der ist wahrscheinlich mit einer zimmerweisen Einzelvermietung an Studenten, wenn das an einem entsprechenden Standort passt, sehr gut bedient. Ich habe witzigerweise in den letzten 3-4 Monaten ständig dieses Thema im Podcast gehabt, dass da Gäste waren und sagen, ah ja, und da habe ich darüber eine Zusatzrendite. Also im Moment scheint das gut zu funktionieren, muss man aber auch hingucken. Nochmal, der Basis-Case ist, jeder plant bitte, dass das Potenzial, was er maximal heben an die aktuell ist, das Potenzial, das er heben kann maximal, ist die aktuell ortsübliche Vergleichsmiete.
Ja, und das macht es bei der Standauswahl, macht es dann schon ein bisschen schwieriger, wenn man über A-Lagen nachdenkt, ne? Weil ja, die Underrent-Immobilie, also die A-Lage hat eh relativ schwache Renditen. Und wenn ich da jetzt noch Underrent, also mit nicht entwickelten Mieten kaufe, also da muss ich schon verdammt gut verhandeln, damit das nicht massiv Cashflow negativ ist.
Sorry, haben wir seit 5 Jahren, wahrscheinlich noch länger, sagen wir das, ne? Also die A-Lage hat dieses Risiko und es kommt immer mehr durch.
Ja, hat das Risiko. Und wenn du es quasi an wirklich Underrent einkaufst, um es einfach nur auf die ortsübliche Vergleichsmiete zu entwickeln, hast du potenziell einfach eine Immobilie, die massiv negativen Cashflow am Anfang mit sich bringt, die du wahrscheinlich deutlich schwieriger, wenn überhaupt, finanziert kriegst.
Ja.
Und überlegen musst, macht das Sinn? Ne?
Ist auch viel weniger ein Rendite-Case. Wenn du in München hingehst und dem Verkäufer erklärst, ja, aber das ist ja nicht auf der Marktmiete, sondern da muss ich ja eine Menge Potenzial erstmal heben, wer weiß, wie ich das heben kann, sagt er, also sorry, in München denken wir gar nicht in Renditen hier, du kriegst das auf einen Meter für so und so, ist doch super, du weißt doch, in München kannst du nichts falsch machen. So ist das Gespräch. Ja. Während in der B- und C-Lage, achso, wir hatten immer so noch, Köln wird vielleicht irgendwann noch das neue Berlin, ne? Oder das Berlin 2, ja? Weil da auch schon sehr viel Stimmung ist rund um das Thema, ne? Regulierung gegen Mieten und so. Also das, was du gerade sagst, ein wichtiger Punkt, das brauchen wir nicht meinen, dass das immer nur Berlin-spezifisch ist, sondern Städte ziehen auch nach, aber es war wirklich dieses, warum sollte ich mich in die Top-Metropolen begeben, wenn ich wunderbar in B- und C-Lagen super Bestand aufbauen kann und gerade wirklich auch sehe, dass die Renditen gut sind. Haben auch in den Preisen gesehen, die Stefan Hilbrand gezeigt hatte, glaube ich, waren das, ne? Dass die A-Lagen auch deutlicher gelitten haben. Also das, was da 2022 passiert ist, hat die A-Lagen weiter runtergezogen, wegen dem ganzen Thema Leistbarkeit und so. Und die B- und C-Lagen, die haben das verkraftet, sind teilweise schon wieder über dem Preispeak.
Ja, ich meine, jede Lage hat ihre Strategie und jede Strategie ihre Lage, ne? Da, also sowas wie Aufteiler und ähnliches, wo das egal ist, wie die Unterdeckung oder Handel, wo das relativ egal ist, wie die Unterdeckung aussieht, aufgrund des Mietniveaus, da ist das im Zweifelsfall weniger wichtig, ne? Ja. Aber für den klassischen Bestand, ja, das ist auch die, ja.
Randnotiz noch, Sondervermietungsmodell Jobcenter, wenn ich es mal so beschreiben darf, haben wir noch ein bisschen intensiver diskutiert auch. Wir selber ja auch aktiv im Sondervermietungsmodell Jobcenter mit unserer Budenzauber GmbH, also mit unserem NRW-Bestand. Und da war so ein bisschen auch, da war eben einer da auch, der das auch sehr viel macht, der gesagt hat, ja, die gucken schon auch, die werden jetzt schon auch ein bisschen spitzer, ne? Mit dem Bleistift. Da war ja oft so das Spiel, je nachdem, ne, Kosten für die Unterkunft, was kannst du quasi, also was bekommen deine Mieter? Erstmal hast du mehr Aufwand, du wirst dich wahrscheinlich mit Mietern beschäftigen, die vielleicht ein bisschen komplizierter sind, die vielleicht auch kein Deutsch sprechen, du musst dich für sie darum kümmern, dass sie mit dem Amt auch einen guten Job machen, muss da wahrscheinlich ein bisschen einsteigen, kann sich aber lohnen. Du kannst darin gut werden und du kannst Strukturen aufsetzen, die das wirklich gut machen und dann kriegst du ein ordentliches Renditeplus. Vor allem, wenn die Städte nach zum Beispiel Anzahl Personen im Haushalt abrechnen, was gang und gäbe immer noch ist in einigen Städten, und du plötzlich, kann sein, du kriegst, weiß nicht, 50% mehr Miete für dieselbe Wohnung, was du eigentlich bekommen würdest. So, und da gab es eben das erste Sachbearbeiter, wurde berichtet, die dann aber jetzt auch schon sagen, ja, nee, das ist eigentlich vorbei, quasi so weit vorbei an der ortsüblichen Vergleichsmiete, das machen wir jetzt nicht. Und da muss man sich, also jetzt, man muss sich wirklich, das ist wirklich so ein sehr spezialisiertes Modell, man muss sich wirklich auskennen, was für Mieten sind in welchem Amt möglich und nicht pauschal zu sagen, naja, ich kaufe jetzt da kenne ich mich noch nicht gut aus, aber da kaufe ich meine Wohnung und dann vermiete ich auf jeden Fall nachher übers Amt deutlich teurer und so. Also man muss reingucken, aber kann sich sehr lohnen. Genau, das würde ich sagen zu Buy and Hold, zu Bestand. Und dann haben wir eben über Aufteiler, das immer noch das Business der Stunde. Es ist so, ja, ist eigentlich logisch, oder? Warum das jetzt plötzlich seit 2-3 Jahren sehr viele tun und funktioniert nach wie vor. Ich war überrascht, wie ich war gefühlt der Negativste in der Runde. Und ich habe zumindest immer versucht, den negativen Reiz zu setzen, damit wir uns ernsthaft darüber unterhalten, ja. Hat denn keiner von euch Sorge, sich ein wenig zu voll zu saugen, ankaufstechnisch? Also ich hole mir jetzt die großen Wohnblöcke oder die Mehrfamilienhäuser, auch die kleinen mehr, je nachdem, was ich, ne, für eine finanzielle Basis habe. Gerade alles, was ich kaufen kann, kaufe ich zu und dann teile ich das auf und verkaufe das auf jeden Fall ab. Führt ja, also wenn ich jetzt mal ein bisschen Pessimist spiele und sage, ja, aber kann ja sein, dass wenn du das dann in einem halben Jahr oder in einem Jahr oder in eineinhalb Jahren abverkaufst, kann ja sein, dass das mit Trump und dem Iran doch nicht so gut gelaufen ist. Könnte ja sein, dass die Zinsen auf 5% sind. Könnte ja sein, dass dann niemand mehr diese Wohnungen abkauft und schon gar nicht zu dem Preis, den du dir vorstellst, ne, sondern hinter dem Preis, dann bleibst du vielleicht da drauf sitzen, das zieht sich alles wie Kaugummi, kriegst mindestens mal dein Geld nicht zurück. Müssen wir nicht alle vorsichtig sein mit dem, was wir 2022 gelernt haben? Das ist ein super Modell und es funktioniert aktuell. Und die haben wirklich durch die Bank haben die Leute berichtet, wie es im Abverkauf funktioniert, wie sie selber sehen es. Ja, wir machen auch immer hier ein Portfolio-Update. Das kennt ihr wahrscheinlich, da berichten wir auch und sehen, dass unsere Verkäufe auch nach wie vor weiter bleiben. Roti ist auch happy, Christoph, mit dem wir viel jetzt machen, auch es ist auch happy im Abverkauf. Also ja, es funktioniert. Ich war nur so, seid ihr alle sicher, dass das, ja, was ist denn, was macht ihr denn, wenn es dann nachher nicht funktioniert? Und dann war aber schon die Meinung, nee, ich mache mir da eigentlich wenig Sorgen. Also wir haben da schon, wir kaufen halt so gut ein, wir haben da ein bisschen Platz in der Kalkulation und man verkauft auch bei 5% Zinsen ab. Ist nicht nur
hier. Wir verkaufen dann vielleicht mit weniger Marge und es dauert ein bisschen länger. Das war so der eine Tenor, ne? Und der andere Tenor war, ja, und die Dinger, die wir kaufen, die funktionieren dann schon auch in so einem Case, dass wir die behalten oft.
Notfall Buy and Hold quasi.
Dass man die im Notfall quasi in Buy and Hold Bestand nimmt und das einfach aussitzt ein bisschen in der Hoffnung, dass das ein bisschen vorübergehendes Phänomen ist und man sie dann irgendwann doch verkauft bekommt. Also vielleicht dann auch der Markus Befort hat den Begriff genannt, als wir oben auf der Wanderhütte waren, der, ich glaube, Long Term Flip hat er das genannt.
Ah, ja, das kenne ich. Quasi, ich habe auch hier im Podcast schon erzählt, ja.
Genau, du kaufst ein Haus, ne, und teilst das auf und machst aber den Abverkauf nicht irgendwie mit der Idee jetzt großer Druck und so, sondern das ist erstmal das ist okay zum Halten Case und opportunistisch, zum Beispiel, wenn Wohnungen frei werden, ne, oder sowas, dann oder sich gerade wirklich besonders gut anbieten für den Verkauf, dann nimmst du halt so Verkäufe mit und hast vorher eine saubere Regelung mit der Bank, wie du dann nach und nach dann irgendwie auch erstmal das Eigenkapital rauskriegst und so und dass man das so ein bisschen als B-Szenario irgendwie denkt, ne? Aber das muss man natürlich sauber ausrechnen und das hat ein bisschen den Pferdefuß, wenn man mit variablen Zinsen agiert, weil es ist jetzt also eine Zinserhöhung auf 5%, klar, aber also du kannst ja nicht ein Business aufbauen, wo du sagst, alles klar, ab 6% Zinsen bin ich tot. Also das ist ein bisschen viel auf eine Karte gesetzt, zu sagen, also quasi mein Lebenswerk hält jetzt quasi 2% mehr Zinsen aus, bei 3 ist dann auch vorbei. Das ist einfach All-In-Spielen und das kann ja nicht die Strategie sein. Das ist einfach Gamblen irgendwie auf eine Art, ne? Das erfordert dann aber ein bisschen anders da dran zu gehen. Also dann wirklich zu gucken, wie schreibe ich die Zinsen länger fest? Es gibt ja zum Beispiel teilweise so Optionen, ich mache eine Zinsbindung über 5 Jahre oder noch länger, aber ich habe eine 100%ige Sondertilgungsmöglichkeit. Dafür zahle ich aber ein recht hohes Strukturierungsentgelt oder sowas am Anfang einmal. Ich kaufe mir quasi so eine Art Versicherung. Wir haben das in der Flatbuy so gemacht, dass wir ein über mehrere Jahre angelegtes rollierendes Zinscap für eine riesengroße Summe uns gekauft haben. Die kostet auch einmalig Geld, sichert aber dann quasi, wir sagen, bis zu einem gewissen Punkt nehmen wir das Risiko auf unsere Kappe, das halten wir dann schon aus, kriegen wir hin, aber wir sichern uns eine Explosion der Zinsen nach oben ab, über einem gewissen Niveau. Und sagen, dieses Risiko, das haben wir jetzt weggekauft erstmal für eine ausreichend lange Zeit und so. Aber da muss man, also da darf man, finde ich, nicht so blauäugig rangehen, weil die Zahlen halt in der Regel so groß sind, dass du das von außen dann ja kaum noch gerettet kriegst, wenn das in sich zusammenbricht. Und da musst du eine vernünftige Strategie haben und das ist ja immer unser Take. Also du brauchst einen Plan B und einen Plan C, der auch wirklich valide ist und du kannst nicht einfach maximal hart am Wind segeln und sagen, okay, wenn das Boot umfällt, dann fällt es halt um. Das, ich glaube, da sind wir beide auch, du noch ein bisschen mehr als ich, extra vorsichtig, ne? Und da merkt man dann aber schon, dass es jetzt nicht zwingend die einhellige Meinung im Raum, dass man das so machen muss.
Also, ja, pass auf, wir teilen ja eh diese Zahlen in meinem Portfolio ab, weil weiß eh jeder. Ich habe hier nebenbei mit KI, werden wir gleich noch erzählen, den Armin Asset, das ist jetzt unser Asset Manager, noch in der Beta-Version, ne? Aber der darf dir mal verraten, dass wir 6 Millionen Euro auf den Tisch geschoben haben. Ja?
An Eigenkapital
in Handelsdeals. Wir glauben, dass wir die zurückbekommen, plus weitere 6 obendrauf, ganz grob, das ist die Annahme, über eine Menge Deals hinweg und so. Mhm. Wir sind entsprechend vorsichtig. Nee, außerordentlich vorsichtig. Ja, das ist schon klar, wenn jetzt 6 Millionen.
So, du weißt gar nicht, dass alleine, dass da so viele Chips auf dem Tisch sind, widerspricht der These, dass wir außerordentlich vorsichtig sind.
Also es ist, bei uns gilt ein ETF wie das Sparbuch.
Ne? Vom
Risikoprofil her, ja. Und da quasi sinngemäß auch von der Rendite, obwohl es natürlich deutlich mehr ist, aber wir wollen halt eine EK-Rendite haben von deutlich zweistellig, weil man das als Immobilieninvestor einfach sozusagen gewohnt ist und hinbekommt. Und wenn man weiß, wie das geht, dann macht man das und das bringt dann natürlich ganz anders voran. Aber das ist halt schon einfach hochriskant. Und das ist lustig, dass man in der Runde sagt, naja, wie voll muss man jetzt auf dem Gas stehen und die Runde sich eigentlich einig ist, dass das, ja, also Vollgas macht schon eine Menge Sinn, weil man hat gut eingekauft und kann nicht so viel passieren. Also ja, ich frage mich aber, wir schieben jetzt die 6 Millionen auf den Tisch. Hat man ja schon mal, wenn das alles dann in den Buy-and-Hold-Case und so weiter überführt wird. Also ich habe keine Sorge, dass man da pleite geht, weil man wird sich irgendwann die Zinsen festschreiben. Man hat wirklich gute Deals. Man muss ein bisschen aufpassen, wo und wie man das macht. Ne? Also das, was wir jetzt da in Berlin als großes Projekt haben, ich weiß gar nicht, wir haben hier, glaube ich, noch nicht davon berichtet, ne? Es ist offensichtlich, dass man das auch halten kann. Ja, viele andere Projekte davon, die kann man so, wie sie sind, eigentlich direkt halten. Wir haben unser Projekt X da, Hannover, haben auch schon erzählt ein bisschen. Ne? Das ist auch ein klarer Haltecase im Zweifelsfall. Also alles gut. Aber das ist dann, man muss sich dann verabschieden von dem, also wenn man das schon eingeplant hat, wie das Geld zurückkommt. Also wenn wir schon eingeplant haben, dass die 6 Millionen ja eigentlich bereits 12 sind, das ist halt in einem Case, in dem, weiß ich nicht, der Ölpreis nicht durchdreht und sonst nichts passiert.
Das sind die zwei Dimensionen. Das eine ist, du musst in der Lage sein, das Halten auszuhalten. Also, dass das Ding einfach im Zweifelsfall 3, 4, 5 Jahre bei dir liegt, weil du es nicht
abgeschossen hast. Das sind auch schnell 10, wenn du dir Immobilienzyklen rückwärts anguckst, ne?
Ja, wobei dann schon auch so ein Long-Term-Flip-Ding, dass dann Wohnungen leer werden durch Auszug, ja, die sich dann in jeder Marktphase gut ver-, also da passiert dann schon irgendwie was. Es geht, glaube ich, aber viel langsamer. Das musst du aushalten. Also da fühle ich mich auch super, wie wir das überall aufgestellt haben, ne? Weil du gerade irgendwie das Wort Pleite ging. Nichts geht in diese Richtung. Ich glaube, das ist wirklich alles wunderbar aufgesetzt. Aber das Zweite, was wir manchmal beobachten, ist, dass Leute dann genau eigentlich sogar noch mehr überspannen und sagen, also ich gehe nicht nur safe davon aus, dass das alles funktioniert, sondern ich habe quasi schon feste Commitments eingegangen, wo ich davon ausgehe, nächsten Monat verkaufe ich 2 Wohnungen, übernächsten Monat kommt das Geld rein und das ist auch exakt eine Woche später schon wieder fällig für irgendein neues Projekt. Und also ich glaube, so ein Kartenhaus, das ich weiß noch, als damals die Corona-Krise kam und ich glaube, noch keine eine Woche waren die Geschäfte zu und dann hat Vapiano Insolvenz angemeldet. Und da habe ich nur gedacht, alter Schwede, müssen die hart am Wind gesegelt sein, dass die nach einer Woche sagen, alles klar, das war's. Ich glaube, genau so schnell geht das, wenn man auf diese Art und Weise im Aufteilerbusiness unterwegs ist oder im Handelsbusiness auch so.
Ja? Ich möchte den nochmal rausgreifen, weil das ist wirklich uns in den letzten Jahren ja mehrfach begegnet, dass Immobilieninvestoren genau so vorgehen, was du teilweise auch erst rückwirkend gemerkt hast. Also da heißt zum Beispiel, man investiert jetzt in irgendetwas oder ne, das soll jetzt passieren oder das Projekt hier. Und dann ja, und passiert und dann, geht jetzt doch nicht, weil das Projekt davor, das läuft jetzt im Abverkauf nicht so schnell wie geplant. Ich habe Verständnis dafür, dass man versucht, quasi dann auf den Hockeystick einzubiegen und denkt, so, und wenn ich jetzt mal 2, 3 fette Jahre und das, ne, aber hey, das ist doch, damit setze ich alles aufs Spiel. Also so kann ich nicht vorgehen. Geld, das ich nicht habe, kann ich nicht ausgeben.
Ist wie so eine Art kleines internes Ponzi-Scheme, habe ich mir gerade gedacht. So, ich sammle einfach immer wieder gedanklich Geld von irgendwo ein, mit dem ich die Löcher, die ich gerade habe, stopfe. Und also das ist auch die Art und Weise, wie wir es machen in unserer Liquiditätsplanung, ist ja völlig anders. Ne? Also wenn wir quasi gesagt kriegen, wir investieren 1 Million und nächstes Jahr kommt das mit Rendite zurück und das sind 1,3, dann tragen wir bei uns ein, mit viel Glück kommt nach 2,5 Jahren die 1 Million zurück, die wir investiert haben. Und die 300.000, da freuen wir uns, wenn die irgendwann kommen oder nicht, aber die werden gar nicht erst als Liquidität eingeplant. So, gar nirgends. So.
Richtig.
Und dann wundert man sich, wie oft man mit solchen Schätzungen dann am Ende eigentlich doch ganz recht lag. Also gerade das Geld wirklich final zurückkommt und final auf dem eigenen Konto dauert. Wieder ankommt. Unglaublich, wie sich das wie ein Kaugummi ganz oft zieht.
Ja? Habe ich eine Spalte ja eingefügt bei unseren Handelsdeals. Final auf dem Konto und warte, frage dich ab und zu, bei welchem Deal? Und das ist verrückt, wie lange das dauert. Ja. Und
Ja.
Machen wir überall so, ne? Also soll kein Seitenhieb sein, aber solche Sachen überlegen wir uns auch, wenn wir eine ganze Messe anmieten. Ne? Das musst du dann in dem Moment auch wirklich bezahlen können und nicht sagen, das wird schon. Ich mache sowas mal opportunistisch. Also es ist einfach wirklich gefährlich, sowas.
Ja. Okay. Ich wollte noch auf eine Sache hinaus. Also man macht ja jetzt gerne Aufteile auch in Städten, die jetzt, also man macht es in der Tendenz in besseren Lagen und eher nicht in Scheißlagen, ne, weil du ja hinterher auch einen Käuferkreis suchst, gerne auch Eigennutzer und so weiter und so fort. Der Stefan Hilbrand im Finanzierungsteil hat uns ja noch gezeigt, was ich super interessant fand, dass gerade die besseren Lagen eben besonders sensibel auf Zinsänderungen reagieren im Preisgefüge. Was ja klar ist, da ist das Kaufpreisniveau höher und da fällt am allerschnellsten ein Teil der Käuferschicht weg, wenn die Zinsen 1% höher sind. Ne? Also ganz schnell führt 1% Zinssteigerung dazu, dass 10% aufwärts der Haushaltsrechnungen nicht mehr funktionieren, also der Finanzierungen platzen, die vorher noch funktioniert hätten. Und das heißt also auch, je besser die Lage, in der man unterwegs ist, desto vorsichtiger muss man sein, weil einem möglicherweise der Verkauf einfach wegbricht, wenn man da in eine Zinsänderung reinläuft, die gar nicht so riesengroß sein muss. Ne? Ja. Genau, das noch als ein Gedanke dazu.
Okay, nächstes Geschäftsmodell, Neubau, wollen wir, glaube ich, nicht zu lange jetzt machen, aber es war interessant, weil es gab sowohl ein Statement im Raum, dass das super Spaß macht und funktioniert. Und es gab ein Statement im Raum, dass das jetzt das letzte Bauprojekt war, was diese Person gemacht hat. Und die macht das seit vielen, vielen Jahren. Und sie stellt jetzt Neubau ein, weil es macht überhaupt keinen Spaß mehr. Ja. Beides ist richtig, glaube ich. Kommt aufs Modell an. Ne? Und ein bisschen auch den Standort.
Ich glaube insbesondere, also ich glaube ganz viel auf den Standort. Ne? Das war doch Standort. Ne? Das eine war dann quasi so, war München, A-Lage mit dem großen Problem, dass die Kosten von unten immer teurer werden, mit allem, was es an Regularien und so weiter gibt. Natürlich sind auch Grundstücke einfach dann arschteuer, die der Endkunde auch am Ende mitbezahlen muss, anteilig. Wenn du dann einen hohen Grundstücksanteil im Kaufpreis hast, dann funktioniert auch dieses ganze QNG-Sonderabschreibungssteuersparding für Kapitalanleger viel weniger gut, weil das ja nur auf den Gebäudeanteil funktioniert, diese ganzen Abschreibungslogiken. Also der Endkunde zahlt viel mehr Grundstück mit. Der Endkunde hat einen geringeren Steuervorteil, wenn er denn ein Kapitalanleger ist. Und der Eigennutzer stößt aufgrund der höheren Gesamtpreise einfach viel mehr an ein Leistbarkeitslimit, wo er vielleicht sagt, kann schon sein, dass es das wert ist. Ich kann es mir aber einfach nicht leisten. Und das macht dann einfach den Abverkauf sehr schwierig, respektive die Marge schrumpft einfach auf ein Maß zusammen, was der Teilnehmerin nachvollziehbarerweise einfach keinen Spaß mehr macht. Wo sie sagt, sorry, das gebe ich mir einfach nicht, wenn ich hier zuhöre, was ihr links und rechts mit Aufteilern für Marge macht, wo ihr nicht 1,5 Jahre Genehmigungsverfahren und Vorfinanzierung und sonst irgendwas habt. Genau, aber dann gibt es genauso, gibt es einen Fossi, der sagt, also ich mache hier meine zielgruppenorientierten Neubauten, zum Beispiel für seniorengerechtes Wohnen oder betreutes Wohnen mit wirklich quasi, ich habe diese Zielgruppe im Detail verstanden und ich baue da das Haus, das perfekt für die passt. Da gibt's Gemeinschaftsflächen, Betreuungseinrichtungen, diese ganzen Dinge. Das geht weg wie geschnitten Brot. Ich habe im Prinzip eine riesenlange Warteliste dafür. Ne? Dann wir tummeln uns so ein bisschen mittendrin. Wir machen ja Neubau mit Peer und Lasse in der PLMS im Dortmunder Umfeld, sind da super happy mit dem, was wir machen. Also
haben
wir
gerade ein Grundstück zugesagt.
Gerade ein zweites neues Grundstück zugesagt, wo wir jetzt ein neues Haus bauen. Das erste, also wir haben das, also wir konnten uns vor Nachfrage quasi nicht retten nach diesen Wohnungen. Wir kaufen da selber auch eine Wohnung, weil es aber auch steuerlich super interessant ist. Und wir wollen auch gerne dabei sein bei dem Projekt. Und das macht super Sinn, der Case. Ne? Also da hast du auch niedrigere Grundstückskosten, hast diesen Steuercase viel intensiver, weil der Gebäudeanteil höher ist. Also ich glaube, Neubau ist nicht ein Ja oder Nein, sondern also das haben Peer und Lasse gesagt und glaube ich ihren 100%, ne, die da jeden Tag kämpfen, das ist auch Pain in the Ass teilweise Neubau umzusetzen, gerade wenn man das wirklich selber massivbauweise mit irgendwie Einzelausschreibungen und so weiter macht. Aber da kann man Geld mit verdienen. Da gibt es einen Markt, da kann man Geld mit verdienen, da hilft auch wirklich dieses QNG und Steuerfördermodell, das sieht tatsächlich eine Käuferschicht als einen riesengroßen Vorteil, Neubauimmobilien zu kaufen. Ich verstehe auch total jeden, der auf diesem Stuhl sitzt und sagt, das möchte ich jetzt kaufen, habe ich mit dem ganzen Mietregulierungsthema, mit Sanierung, mit Energie, ich habe mit dem ganzen Thema nichts zu tun. Das ist eine Immobilie, die kaufe ich und dann habe ich Ruhe und habe noch einen riesengroßen Steuervorteil mitgekauft, finde ich super. Also genau, ich glaube, wenn man über Neubau nachdenkt, muss man es verstehen. Und muss ich ein bisschen überlegen, was auch der richtige Weg ist. Irgendwie massiv selber machen oder irgendwie mit Fertigbau, dass man da ein bisschen Komplexität und sowas rausnimmt und muss sich wirklich Gedanken über die Zielgruppe und den konkreten Markt, den Standort machen und das wirklich verstehen. Und dann gut darin sein, dort auch Kunden anzusprechen, die das potenziell kaufen können. Also auch einfach ein gutes Marketing, guten Vertrieb am Ende machen. Man hat dann ein Produkt und dafür sucht man Käufer.
Also Neubauzahlen grundsätzlich gehen zurück. Selbst die Regierung hat es entsprechend kommentiert. Das ist, glaube ich, 2-3 Wochen alter Artikel auch. Ne? Das ist für mich übersetzt wieder eine Riesenchance, weil natürlich gibt es eine Menge Nachfrage nach super schicken Neubauwohnungen an sich mal. Ja. Man muss halt nur ein Modell finden, das zu produzieren. Und das Bauträgermodell hat eine sehr niedrige Marge an sich. Ja, war immer ein sehr komplexes Modell. Ich weiß, als wir das angefangen haben zu verstehen, ne, weißt du noch, mit Markus Rehkugler und so, der uns das damals erzählt hat, selber als Bauträger waren wir so, wow, das ist aber wenig Marge für das, was du also das Risiko trägst. Und da gibt's mit Sicherheit dann viele, die ja, also nicht mit Sicherheit, sondern es gibt, wissen wir ja, viele Pleiten, gab's in den letzten Jahren. Die Margen sind sehr dünn und mit einfach nur, ich mache das, was ich gewohnt bin. Ich kaufe halt ein Grundstück an und dann baue ich da drauf und dann ist einfach die Tätigkeit an sich, gibt mir, weiß ich nicht, 10% Marge. Das war zu dünn. Du musst das irgendwie smarter machen. Du musst also jetzt sehr gut ankaufen. Du musst sehr gut beim Bau auf deine Kosten achten und du brauchst ein gutes Vertriebsmodell, zum Beispiel eben über QNG, Steuervorteile und so weiter, damit das funktioniert. Deshalb in der Breite wird zu wenig gebaut, was wiederum eine Chance ist für denjenigen, der es hinkriegt. So nehme ich es wahr.
Und ich finde es durchaus plausibel, wenn Mietregulierung dazu führt, dass bei Bestandsimmobilien quasi die eine Mieter- oder Käuferschicht, die sich mehr leisten könnte, aber quasi einfach gar nicht mehr einen Unterschied machen darf mit ihrem Portemonnaie, weil quasi es steht fest, was die Miete ist. Ne? Das ist ja der Effekt von Mietregulierung. Das ja, wird ein bisschen nach Zufallsprinzip die Wohnungen dann verteilt werden, aber wer sich mehr leisten könnte oder bezahlen könnte, der hat halt keinen Vorteil. Das ist ja unreguliert bei Neubau und den will man ja von der Politik her auch unbedingt unreguliert lassen in dem Sinne, weil man einfach den Investoren irgendeinen Anreiz ja noch geben muss, dass das auch Sinn macht, dieses Risiko einzugehen und zu bauen und wir brauchen dringend den Wohnraum, dass dann eben diese Kaufkraft auf diese Neubauimmobilien dann ja draufströmt in letzter Konsequenz. Ne? Also A, haben die den richtigen Standard und B, darf ich da einfach quasi eine Marktmiete bezahlen und mir da dann auch irgendwie vielleicht die Besichtigung mit 100 anderen Leuten sparen und mir irgendwie einen Vorteil verschaffen und so weiter, wenn ich mir das leisten kann, was schon dazu führen könnte, also immer gekappt durch das Thema Leistbarkeit, ne? Deshalb auch ein bisschen die Frage wieder, wo, in welcher Lage bin ich, Verhältnis Mieten zu Einkommen und so. Aber dass das schon auch sein kann, dass sich die Mieten im Neubau da ganz attraktiv entwickeln und dass das eigentlich ein bisschen Rückenwind kriegt. Also ich find's tatsächlich auch aus einer Investoren-, aus einer Käufersicht, also sehr nachvollziehbar und interessant, solange man jetzt nicht sagt, ich muss jetzt irgendwie den maximalen Cashflow im Hier und Jetzt und Steuervorteile zähle ich nicht mit und so weiter. Also da, ja. Genau. Ja. Ich find's spannend nach wie vor, freue mich sehr, dass wir es machen und hoffe, dass wir da noch viele coole Projekte machen. Ja.
Gut, wir kommen gleich zu deinem schmerzverzerrten Gesicht. Vorher haben wir noch das Thema Finanzierung und Banken. Da war es dann nicht so schmerzverzerrt. Ich habe das noch nicht aufgenommen, aber seit Wochen vorbereitet, ein Video zum Thema Bankenkrise. Habe Meinungen eingesammelt von unseren Coaches, die ja viel auch in Einzelcoachings mit unseren Teilnehmern der Masterclass unterwegs sind. Da sind auch öfter Immobilieneinsteiger dabei. Und da wurde schon berichtet, so, wow, das dauert jetzt alles länger und es ist zäh mit der Bank und man muss sich richtig anstrengen. Ich habe dann so ein bisschen, je mehr ich das jetzt rumgefragt habe, gerade auch in Murna, also ja, die Banken sind auf jeden Fall schwieriger geworden. Aber es war nicht so die Stimmung dann auch, oh nee, da ist jetzt irgendwie eine Bankenkrise oder so. Sondern man muss vielleicht ein bisschen einen besseren Job machen, muss vielleicht ein bisschen mal die Bank wechseln. Aber es war auch da wieder ein sehr chancenorientiertes Gespräch. Ich gebe mal ein paar Sachen wieder, die ich mir mitnotiert habe. Was dort sehr viele machen in irgendeiner Art und Weise, wir nennen immer keine Namen, ne? Der eine Investor, ja, hat es dann Step-Up-Finanzierung genannt. Du kaufst quasi, also hast jetzt das Problem, dass die Banken vielleicht schon ein bisschen mehr Eigenkapital wollen, mehr Sicherheiten wollen und du willst aber dauerhaft diese Sicherheiten da drin nicht binden. Also sprichst du davon, hey, lass doch uns gleich mal so finanzieren, als hätten wir schon einen Step entwickelt. Also Mieten gesteigert, ein bisschen was vielleicht am Haus gemacht. Und dann sieht die Kalkulation für dieses Objekt ja schon anders aus. Und dann vereinbarst du quasi mehrere Stufen, in denen vielleicht deine Sicherheiten frei werden oder andersrum, von vornherein musst du die gar nicht einsetzen, müsstest sie aber nachträglich reinbringen, wenn du die Stufe doch nicht erreichst. Haben wir bei einem Deal auch so gemacht, ne? Da haben wir jetzt die erste Stufe erreicht. Das ist dann ziemlich, ziemlich cool. Wäre ziemlich ärgerlich gewesen, wenn wir die nicht erreicht hätten. Also das war ein Trick oder ein Vorgehen, das eben viele gemacht haben. Zu vielen Banken gehen, weil die Zinsen wirklich weit auseinandergehen. Das hat auch der Stefan Hilbrand von Intel berichtet. Er sagt, das ist schon extrem, wie groß die Unterschiede zwischen den Banken mittlerweile sind. Und haben auch die Leute aus der Praxis dort berichtet. Die Bearbeitungszeiten variieren massiv. Das haben auch alle bestätigt, dass es diese langen Bearbeitungszeiten gibt. Wahrscheinlich auch durch Personalabbau, der bei den Banken mal grundsätzlich über die Jahre jetzt eher erfolgt ist, durch die gestiegenen Zinsen. Dann aber waren sie sehr beschäftigt mit Regulierungen und Basel V und keine Ahnung. Das hat irgendwie zusätzlich Manpower gebunden. Aber es haben auch einige berichtet, ja, bei mir sind es eigentlich kurze Bearbeitungszeiten. Und ich habe Banken, bei denen ist es sehr kurz. Also es ist auch da wieder sehr, 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 sehr unterschiedlich. Externe Gutachten können helfen. Das haben viele systematischer gemacht, als ich mir das vorgestellt habe. Also ich habe mir vorgestellt, wir in Richtung Banken. Wir haben ja eine relativ gute Portfolioübersicht und stellen uns irgendwie da mit halt aktuellen Werten der Immobilie, die wir ermitteln. Was man natürlich im Step 2 machen kann oder wo man sich noch mehr professionalisieren kann, man kann wirklich schon sagen, hey, ich lass mal wirklich Gutachter durch meine Objekte laufen. Vielleicht nur Online-Gutachten oder aber wirklich ein Gutachter, der rausfährt und der fährt von mir 5 Mehrfamilienhäuser ab und hat dann einen Wert. Und das ist beim nächsten Mal, wenn ich dieses Paket bei der Bank abgebe, ist das ein ganz anderes Fund, wenn da ein Gutachter schon mal drauf geguckt hat und das wirklich so damit, da muss die Bank erstmal was anderes quasi vorschlagen. Ja, und das kann man natürlich in allen möglichen Lebenslagen brauchen, wenn man im Ankauf ist, in der Nachfinanzierung oder so. Fand ich interessant. Da wurde genannt übrigens KPNG Desktop. Gibt es irgendwie ein Desktop-Gutachten auch? Das ist so ein Online-Gutachten, was gerade wurde. Wir machen es ja mit ohne-makler.net. Ne? Da haben wir unser ganzes Portfolio drin. Da sind Daten von der Value AG dahinter. Die bewerten die Immobilien quasi tagesaktuell. Und da können wir immer gucken, was unsere Immobilien nach diesem Bewertungsschema wert sind. Die sind nicht ganz einfach, diese Bewertungsschemas, glaube ich, von einfach, um da einen richtigen Wert rauszukriegen, ob du den wirklich im Verkauf kriegst, da würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen, weil ne, der Markt ist auch sehr turbulent und das ist mit Sicherheit schwer, sowas zu beurteilen für so ein Online-Tool. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Indikation in die Bank, aber noch schärfer ist natürlich, wenn du es mit einem Gutachter vor Ort machst. Ich würde sagen, schon Konsens, Energie eigentlich nur noch bis Energieeffizienzklasse D kaufen oder einen sehr klaren Plan haben, wie man auf D kommt, vor allem wegen den Banken. Das Gebäudemodernisierungsgesetz, was kommen soll, zwingt die Banken dazu, mehr Eigenkapital zu hinterlegen bei schlechteren Energieeffizienzklassen. Das bedeutet de facto so ein bisschen durch die Hintertür, ne? Es wird sehr, sehr schwer werden, Energieeffizienzklassen G, H und so weiter einzukaufen, weil die Bank plötzlich sagen wird, ja, da brauche ich deutlich mehr Eigenkapital, was wahrscheinlich dann die Eigenkapitalrendite auf solchen Deals kaputt rechnet, dann wird man die wahrscheinlich nicht mehr kaufen.
Was faktisch einem Sanierungszwang durch die Hintertür gleichkommt, genau. Weil du quasi die Dinger, wenn du sie nicht saniert hast, nicht mehr finanziert bekommst.
Ja.
Damit kriegt sie auch ein potenzieller Käufer nicht mehr finanziert. Das heißt, entweder akzeptierst du riesige Verluste in den Büchern oder quasi beim Verkauf. Oder du machst es halt eben doch. Ne? Also am Ende ist das ein Sanierungszwang durch die Hintertür über die Banken als Mediär. Aber das ist im Ergebnis das Gleiche. Ne?
Ja, das waren meine Notizen zu Banken. Hast du noch was?
Ja, eine Ankaufslinie für Geschwindigkeit kann sehr helfen. Also ja, wenn ich das Gefühl habe, dass die Banken zu lange brauchen und ich habe eine Linie vorverhandelt, wo ich vielleicht auch einfach ein bisschen Bereitstellungszinsen, was auch immer, eine Provision für bezahle, aber mit der kann ich erstmal handeln. Also ich kann quasi ein paar sehr rudimentäre Daten über die Immobilie hingeben. Ne, da ist quasi vorher vereinbart, also diese Linie ist für Mehrfamilienhäuser mit maximal 20% Gewerbe, mit Bausubstanz ungefähr so und so und so. Also das ist ein bisschen vorbesprochen. Und dann schicke ich da hin, hier, ich würde gerne dieses Objekt kaufen. Dann wird das sehr, sehr kurz und schnell geprüft, ob das in dieses Liniending reinpasst, weil die Linie an sich ist quasi sowieso schon bewertet, dass die auf die Bonität passt und so weiter und so fort. Und dann kann ich das halt hinbekommen, dass ich innerhalb von 24 Stunden einfach wirklich ein Go von der Bank habe, inklusive ja der fertigen Linie als Kreditlinie. Also ich weiß dann wirklich, ich habe dieses Geld, ich kann im Prinzip zusagen und zum Notar gehen und kann mich dann immer noch hinterher um eine saubere Finanzierung für diese Immobilie, die langfristige Finanzierung kümmern. Das kann wahnsinnig Speed bringen und kann den Riesenunterschied machen, wie ich auch Verkäufern gegenüber auftrete, wenn alle anderen sagen, ja, dauert noch 2 Monate, bis wir zum Notar können, weil ich weiß noch nicht, ob es final mit der Finanzierung klappt. Macht natürlich einen Riesenunterschied, wenn du nach 48 Stunden sagst, alles klar, ich habe mit der Bank auch schon alles fertig, wir können zum Notar gehen. Ne? Das ist, glaube ich, wirklich ein Vorteil. Ich fand interessant, dass die Großbanken in der Tendenz sich gerade restriktiver aufstellen, in der Tendenz, als die Regionalbanken, die teilweise eher noch ein bisschen hungriger sind. Unsere eigene Beobachtung ist das nicht. Ne? Also wir arbeiten sowohl mit der HVB als auch mit der Deutschen Bank zusammen und sind in beiden Partnerschaften mit den Dingen, die wir da gerade machen, total happy. Das war aber wohl eine Beobachtung ein bisschen in der Breite. Meine Empfehlung wäre, weder das eine noch das andere ausschließlich zu tun oder zu lassen, sondern einfach gucken, dass man das Thema mit von allen Seiten tackelt und schaut, wo man einfach den Partner an der eigenen Seite findet, der einen da toll begleitet. Und wenn das eben eine Großbank, auch mit diesen ganzen Fähigkeiten mit Swaps und Zinsderivatgeschäften, also die können ja auch einfach dann oft Sachen, die kleineren nicht können oder sehr langfristigen Zinsbindungen oder so, wo man dann oft an Grenzen läuft bei den Regionalbanken. Wenn man da den richtigen Partner hat, toll. Und wenn eben eine kleine lokale Bank der richtige Partner ist, ist auch gut. Auf keinen Fall konzentrieren auf eine einzige und sich da festlegen, weil wenn die dann irgendwie die Policy ändert, weil irgendwie der Vorstand, weiß nicht was, einen Anruf von der BaFin bekommen hat und man mal ein paar Fragen gestellt hat und jetzt steht der morgens einfach mit einem schlechten Gefühl auf irgendwie und trifft seine Entscheidung anders. Das, ja, du willst halt schon mehrere Beine haben, auf denen du stehst. Ne? Was ich auch interessant fand, ist, Stefan Hilborn hat das geteilt, 89% der Kapitalanleger nehmen 10 Jahre Zinsbindung. 89% nehmen 10 Jahre Zinsbindung. Die anderen nehmen jetzt nicht alle 20, von denen nehmen auch noch welche 3 oder 5. Ich halte das für einen großen Fehler, weil, also oft zitiert hier, das Zinsänderungsrisiko bei 10 Jahren, nach 10 Jahren Tilgung, erst recht, wenn man so wie jetzt gerade nur 1 irgendwas Prozent tilgt, ist gravierend hoch. Also du hast fast dieselbe Restschuld wie beim Ankauf nach 10 Jahren. Ne? Nach 20 Jahren sieht das einfach dramatisch anders aus, die Welt. In 20 Jahren hast du auch 20 Jahre Zinsentwicklung hinter dir, 20 Jahre nominale Preisentwicklung, 20 Jahre Tilgung und so weiter. Ich glaube, es ist immer für Peace of Mind und um ein Risiko weniger ernsthaft managen zu müssen, ist es immer sinnvoll, eine sehr langfristige Finanzierung zu machen, auch wenn das Zinsniveau 4% ist. Ich glaube, das ist am Ende eine Versicherung, die sich sehr gut bezahlt macht. Und deshalb machen wir das konsequent. Und meine dringende Empfehlung wäre, das zumindest in Erwägung zu ziehen. Und bitte, bitte nicht, weil das 0,1% Aufschlag oder sowas kostet, sagen, oh, da
spart. Ja, es kostet ein bisschen mehr.
Aber ja, je nachdem. Aber manchmal ist es ja wirklich so banal. Ne? Also ich
zwischen 0,2 und 0,5 im Moment. Ich habe es gerade diskutiert in dem Podcast.
Ja. Und ich würde es immer machen. Du kommst ja trotzdem nach 10 Jahren ohne Vorfälligkeitsentschädigung raus. Immer. Ne? Und dann hast du halt einfach eine Versicherungsgebühr bezahlt dafür, dass du 10 Jahre weitere Ruhe hast damit. Es fühlt sich einfach jetzt bei uns mit diesem großen gewachsenen Bestand, es fühlt sich einfach toll an, da drauf zu schauen und zu sagen, das ist alles so weit weg, bis dahin gibt es da kein Problem. Ja. Ja. Genau, den wollte ich gerne noch teilen. Interessant auch, dass wohl die Erwartungshaltung der allermeisten Leute ist, dass die Zinsen eher ein bisschen runterkommen, weil sehr, sehr wenige Forward-Darlehen und sowas gerade abgeschlossen werden. Also keiner sagt, geil, die Zinsen sichere ich mir jetzt zur Sicherheit schon mal quasi ein Jahr im Voraus, sondern alle hoffen, halten so ein bisschen die Füße still und hoffen eigentlich, dass es mit den Zinsen eher runtergeht. Zwei weitere Erhöhungen der EZB sind eigentlich in den aktuellen Zinsen so halb drin verwurstelt gewesen, zu dem Zeitpunkt, wo wir gesprochen haben. Wenn die kommen, dann gibt es keine große Änderung an den 10-Jahres-Konditionen, so die Erwartungshaltung, ne, weil das quasi alles mit eingepreist ist. Wenn die beiden EZB-Erhöhungen nicht kommen, dann dürfte man erwarten, dass der Zinssatz irgendwie ein kleines bisschen runtergeht und dann der 10-Jahres-Zinssatz vielleicht in so einer Größenordnung von 3,7 dann wieder ist. Das sei das Zusammenspiel, auch wenn es eigentlich nicht den direkten Zusammenhang zwischen dem, was die EZB entscheidet und den Endkundenzinsen für Immobilien gibt, gibt es da dann trotzdem ja über die Refinanzierung und so weiter einen Zusammenhang. Und da, es funktioniert ähnlich wie an der Börse, ist halt immer irgendeine Erwartung an die EZB schon eingepreist. Deshalb kann das sein, die erhöht jetzt zweimal, passiert gar nichts. Wenn sie jetzt aber dann nicht erhöht, weil das eingepreist ist, geht es möglicherweise ein bisschen runter auf 3,7. Heißt das jetzt, abwarten, keine Immobilien kaufen und dann ist alles besser, weil man dann ein bisschen weniger Zinsen hat? Nee, überhaupt nicht, ne? Im Gegenteil. Eigentlich ist gerade auch diese Gesamtverunsicherung im Markt mit, was passiert jetzt eigentlich politisch, was passiert mit Regulierung, was passiert mit den Zinsen, was eigentlich mit dem ganzen Energiethema und so weiter, ist eigentlich ideal, weil das für viele Leute ein Grund ist, Immobilien zu verkaufen und zu sagen, das möchte ich alles selber nicht mehr lösen und da möchte ich mich auch nicht mit beschäftigen. Das will ich nicht, dass das meine Themen sind. Und das sind genau die motivierten Verkäufer, mit denen man dann wirklich verhandeln und tolle Ankäufe machen kann. Und deshalb ist das eigentlich sogar gut, solange es Unsicherheit, unterschiedliche Informationsstände rauf und runter in den Zahlen und so weiter gibt. Deshalb würde ich auf keinen Fall darauf warten. Ich würde es nur beobachten und mitnehmen. Und im Zweifelsfall tatsächlich die Swap-Sätze anschauen, die man ja tagesaktuell sehen kann, die also öffentlich einsehbar sind, gehandelt sind. Und wenn zwischen, ich habe mit der Bank gesprochen und ich schließe meinen Darlehensvertrag oder ich kriege den jetzt wirklich final ausgefertigt, wenn die Swap-Sätze genau in diesem Zeitraum nochmal runtergegangen sind, kann man mal nett fragen beim Banker, inwiefern denn eigentlich die Chance besteht, dass da ein Teil von nochmal weitergegeben wird in den Konditionen. Wenn sie gestiegen sind, würde ich sagen, ja, komm, haben wir doch eigentlich jetzt schon fest vereinbart gehabt, den Zinssatz. Ne? So, da kann man vielleicht ein bisschen reinschauen. Aber am Ende auch da, das ist ein Geben und Nehmen. Am Ende wollt ihr einen Bankfinanzierungspartner, der euch langfristig begleitet. Der muss auch Geld verdienen, genau wie ein Immobilienmakler Geld verdienen muss. Und das ist auch richtig so. Deshalb bitte unsere Empfehlung, jetzt nicht irgendwie rumverhandeln an den letzten 0,05% Zinssatz und Bankmarge und was auch immer, sondern lieber sagen, hey, toll, dass wir das machen. Und ich freue mich, wenn ich mit dem nächsten Objekt wiederkommen kann. Ihr habt mich toll finanziert, ihr habt damit auch Geld verdient, alles schick. Und das machen wir gerne noch ein paar Mal. Also das wäre immer eher unsere Herangehensweise. Genau, das zur Finanzierung.
Ja, wir machen in ungefähr einer Woche ein Webinar, je nachdem, wann ihr das hört. Da gehen wir da nochmal detaillierter quasi drauf ein. Nicht nur Finanzierung, sondern vor allem das, was Stefan gerade gemacht hat, das große Gesamtbild zeichnen. Also was ist denn jetzt gerade passiert mit dem Ölpreis, was ja so ein durch Irankrieg ausgelöst eine Menge ins Rollen gebracht hat. Und wo stehen wir jetzt mit den Zinsen, wo glauben wir, geht das hin? Wie wirkt sich das aus, wenn ihr jetzt Immobilien im Ankauf, also wenn ihr jetzt Immobilien gerade ankaufen wollt oder Immobilien im Verkauf habt? Wenn ihr euch eure Altersvorsorge aufbauen wollt mit vielen Eigentumswohnungen oder Mehrfamilienhäusern, ja, das ist das, was wir jedem empfehlen, mindestens 1-2 Wohnungen zu kaufen, die sich von selbst abzahlen. Und das werden wir unser Leben lang empfehlen. Und das macht total Sinn in jeder Marktphase. Und jetzt noch mehr. Und wir haben uns gestern drüber unterhalten. Wirklich, der Stefan und ich. Ey, wir haben ja eigentlich gesagt, wir müssen diesen Buy-and-Hold-Bestand nicht nur weiter aufbauen, weil es einfach ein großes Ding geworden ist. Wir sind soweit jetzt fast fertig mit der Entwicklung. Es ist brutal. Die Mieten sind mehr als das Zweifache, mehr als doppelt so hoch wie unsere Bankrate. Super, super geil. Komm, wir müssen jetzt eigentlich mehr Familienhäuser kaufen für den Bestand, weil es ist gerade so eine gute Gelegenheit.
Ja, eigentlich ist es zu schade, das nicht zu tun.
Ja. Wir ärgern uns vielleicht dann, weil dann ist auch wieder Arbeit damit verbunden. Aber trotzdem, es ist wirklich eine gute Chance. immocation.de/Marktupdate. Da gehen wir quasi da ein bisschen strukturiert in Webinarform. 100% kostenlos, könnt ihr euch anmelden. Ist in ungefähr einer Woche, wenn der Podcast rauskommt, freitags. Da freuen wir uns, euch zu sehen, wenn ihr Lust habt.
immocation.de/Marktupdate, einfach am Stück geschrieben.
Genau, Stefan hat gesagt im Vorgespräch, Marktupdate ist klar, wie man das schreibt, das weiß jeder. Okay, wisst ihr also. jetzt kommt noch das große Thema, schmerzverzerrtes Gesicht bei Stefan. Ich habe gerade auch
Es ist schon besser geworden.
Ja, jetzt ist es Freude geworden, ne? Bei mir auch. Also es ist wirklich ein Thema, ein Buzzword, wo dann plötzlich Freude bei mir aufkommt. Ich habe mir jetzt auch überlegt, der Podcast kommt ja immer auf YouTube raus, da steht jetzt drauf, auf dem Thumbnail, also auf diesem Bildchen in YouTube, das hat Stefan richtig wehgetan. In der Hoffnung, da klicken ein paar Leute drauf. Nein, also ich bin durch denselben Schmerz gegangen, 2-3 Wochen vorher. Es geht um das Thema KI. Und KI ist ja offensichtlich hier, das weiß jeder. KI disruptiert uns, KI wird Einfluss nehmen auf uns und wir müssen KI verstehen. Und Stefan und ich waren auf dem Trichter, naja, jetzt gucken wir uns die Nummer mal an. Natürlich benutzen wir irgendwie KI, aber wir machen jetzt keine KI-Projekte. Wir wollen sicherlich auch keine Datenbanken oder sonst was in unserem Leben mehr aufsetzen. Wir haben ja so ein halbes IT-Studium, Stefan der Technik sicherlich noch ein bisschen näher als ich, aber also wir wissen, von was man da irgendwie so ein bisschen redet, aber die Zeiten sind vorbei. Ja, wir sind doch hier Unternehmer und haben auch unsere Strukturen irgendwie. Das gucken wir uns mal so ein bisschen von der Seite an. Natürlich müssen unsere Immobilieninvestoren dann anfangen, KI einzusetzen, also unsere Co-Investoren, mit denen wir Immobilien haben, anfangen, für als Immobilieninvestoren KI einzusetzen. Da haben wir das Ohr auf der Schiene, was es da so gibt. Aber wir haben uns noch so ein bisschen gewehrt, selber richtig reinzugehen. Wir haben das KI-Café aufgebaut, was eigentlich so also Wahnsinn, ja? Bei Immocation haben sich viele Leute angemeldet, unfassbar viele Leute angemeldet, was für uns extrem überraschend war, in welcher Anzahl viele von euch danach suchen, okay, wie kann man da als KI einordnen? Dasselbe ist eigentlich auf der Mastermind passiert. Es wurde jedem klar, also manchen, die da waren, war das schon lange klar und die setzen seit einem Jahr intensiv um. Und dann gab es die andere Fraktion, so wie Stefan, ja, der da saß und auch dann, ja, was benutzt ihr jetzt, Claude oder das oder wie? Und für manche selbstverständlich, was sie da alles benutzen. Und boah, ich will mir das jetzt nicht installieren und mich da reinfuchsen und machen und tun. Erstmal ist die Quintessenz: Das Thema kann man nicht mehr wegdiskutieren. Das Thema ist da und es ist überhaupt nicht so noch an einem Punkt, wo das alles total einfach ist. Also es ist nicht so, dass du jetzt mal eben 2-3 Mal klickst und plötzlich hast du deine Verwaltung als Immobilieninvestor in KI automatisiert. So ist es nicht. Aber es gibt erste Menschen, die das getan haben. Markus Befort war da, Verwaltungskosten, glaube ich, halbiert, weil er es wirklich konsequent mit KI umgesetzt hat. Dann, jetzt nennen wir keine Namen, ne, noch, also Markus Befort ist ein Coach, da können wir den Namen nennen und von uns, ja, bei uns und dann noch ein anderer Teilnehmer, der hat sich seine eigene Verwaltungssoftware mit KI geschrieben. Und jetzt ist es auch gar kein Software-Game bei dem gewesen, also natürlich dann auch sehr stark, aber erstmal ist das ein Prozess-Game, zu verstehen, was habe ich für Prozesse, wie kann ich die optimieren, in Teilbereiche reingehen. Und jetzt war das ein Riesenprojekt für den, aber jetzt ist er gerade so am Break-Even, hat man das Gefühl, wo er sagt, ja, also jetzt kann ich den doppelten Bestand verwalten und das verursacht einfach gar keinen Schmerz mehr. So, und das ist halt dann schon stark in der Aussage. Und dann merkst du, wow, da werden jetzt Effizienzen gehoben. Und das gilt ja für einen Immobilieninvestor in der Verwaltung, das gilt im Ankauf, in der Präsentation gegenüber Banken, das gilt im Verkauf, das gilt in der Sanierung, in der Entwicklung, das gilt überall. Vorsicht sagte gestern zu mir, du, ich hatte ein Gespräch mit einem Architekten, der war jetzt auch nicht so alt, der war jetzt irgendwie 50, der hatte ein Diktiergerät. Ich habe gedacht, oh Gott, ja, hat der noch nicht, weiß der nicht, was Plot ist, ja? Also du hast irgendwann wirst du einfach überholt, egal in welchem Immobilienbereich du bist. Jetzt ist das alles noch, jetzt die Leute strugglen noch, das ist schwer umzusetzen und so. Aber da werden Effizienzen gehoben und du kannst es dir irgendwann nicht leisten. Du bist als Immobilieninvestor, bist du logischerweise Unternehmer. Du kannst es dir nicht leisten, das Spiel nicht mitzuspielen. Und ich gehe einen Schritt weiter und abstrahiere das noch von Immobilien. Jeder, der hier zuhört, ist irgendwie ein produktiver Mensch als Angestellter, als Unternehmer. Er hat irgendwas, was er erschafft in seinem Leben, ja, und wird an irgendetwas arbeiten. Du bist massiv hinten dran als Individuum, wenn du diese Technologie nicht lernst einzusetzen. Du kannst dir überlegen, wann du einsteigst. Es ist auf jeden Fall teilweise noch sehr komplex, teilweise auch verblüffend einfach, also unfassbar, was ich in Anführungsstrichen programmiert habe mit meiner Sprache, nur in diesen Tagen in Murnau nebenbei. Also ich hatte da keine Zeit, ne? Wir haben von morgens bis abends Workshop gemacht, nur nebenbei quasi ein paar Befehle an Claude gegeben, Numbers crunchen gemacht mit Daten, die wir eh hatten, rausgekommen ist Armin Asset, ein kleiner Asset Manager. Das ist Wahnsinn, was schon möglich ist, aber es ist auch aufwendig, das zu verstehen. Aber wer das in 1, 2, 3 Jahren nicht produktiv in seinem Leben implementiert hat, wird hinten dran sein und irgendwann keine Chance mehr.
Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll bei dem Thema, eigentlich, weil das so wirklich, also ich habe am Wochenende ganz viel mit meiner Frau über dieses Thema geredet. Ich habe quasi, wir kamen zurück aus Murnau. Ich habe wir haben einen Wochenendtrip gestrichen. Ich habe den Freitag quasi komplett freigeräumt und habe gesagt, ich mache am Freitag nichts anderes. Ich mache keine E-Mail auf, kein WhatsApp. Ich mache nichts anderes als nur mit diesem Thema. Nicht mich im Sinne von, ich lese irgendwas. Ich spiele nur mit den KI-Systemen, die ich kenne, mit diesen ganzen Dingen rum. Ich muss diese Dinge selber verstehen. Ich muss sie verstehen. Ich muss verstehen, was sich wie leicht, wie schwer anfühlt, welche Fähigkeiten ich brauche, um was zu erreichen, ob sich das anfühlt, als ob ich das tun sollte, als ob sich das anfühlt, als ob das jeder Mitarbeiter in unseren Unternehmen selber tun können sollte, als ob wir eine Spezialabteilung brauchen, die das für alle Mitarbeiter tut. Braucht man überhaupt noch Menschen oder werden die produktiver oder braucht man weniger oder braucht man dieselben, aber die schaffen dann mehr und damit kann man besser wachsen? Und wo kann ich bei mir selber privat jetzt sofort irgendwie Zeit sparen? Kriege ich das hin, dass KI mir mit irgendwelchen Dingen, die ich machen kann, jetzt ein paar Stunden jede Woche bereits spart, die ich dann investieren kann, um darin besser zu werden? So, also ich habe mich hingesetzt und meine Frau kommt mir und Stefan, warum? Also guck doch mal, wo du jetzt im Leben stehst, was ihr für ein Unternehmen mit oder was, wie viele Unternehmen ihr aufgebaut habt und wie viele Leute ihr wo überall. Du musst doch das jetzt nicht mehr, das können doch Leute in eurem Unternehmen machen und lernen und umsetzen und tun und so. Meine ich, ey, sorry, das ist, du kannst nicht darüber reden, wie du ein Unternehmen digitalisierst, wenn du selber kein Smartphone hast und dich noch niemals mit dem Internet richtig auseinandergesetzt hast. Und es reicht nicht, dass du weißt, wie man das Smartphone an- und ausschaltet. Und es reicht auch nicht, dass du schon mal Google benutzt hast. Sondern wenn du ernsthaft ein Digital-Business aufbauen möchtest oder ein Unternehmen digitalisieren möchtest, dann musst du dich wirklich mal mit Automatisierung und solchen Sachen beschäftigen. Und genauso, das ist einfach meine feste Überzeugung gerade mit KI. Ich glaube, jeder von uns steht jetzt vor der Entscheidung, das Thema entweder ernsthaft im Detail selber zu lernen und zu beherrschen. Also einfach wirklich vorne mit dabei zu sein, im Verständnis zumindest erstmal, ja. Oder er oder sie wird einfach gnadenlos überrollt von den Leuten, die das tun. Also du bist in Zukunft entweder ein deutlich produktiverer Mensch, der diese Dinge selber einsetzt, oder hast ein deutlich produktiveres Unternehmen, das diese Dinge selber erfolgreich einsetzt, oder du wirst überholt von den Leuten, die das tun. Mal ganz konkret, einfach nur im Unternehmertum gedacht, wird das massiv Effizienz in Prozessen und in der Einsatz von Arbeitskraft und so weiter mit sich bringen. Ein natürlicher Mechanismus in einer Marktwirtschaft wäre, dass dadurch ein Preiskampf irgendwann nach unten in Gang gesetzt wird. Also die Margen werden dadurch erstmal größer. Das kann man in Form von niedrigeren Preisen zum Beispiel irgendwie im Wettkampf an Kunden weitergeben. Derjenige, der da nicht mitgeht, der das nicht hinbekommt, effizienter zu werden und das irgendwie weiterzugeben, der erstickt irgendwann an seiner eigenen Kostenstruktur. Ne? Also du hast die Wahl, glaube ich, an ganz vielen Stellen gar nicht. Jetzt kann man das auf Immobilien übertragen. Das, was du gerade gesagt hast bei Markus Befort, der seine Verwaltungskosten halbiert. Das ist ja die eine Seite, die zu halbieren. Das sind bei unserem Bestand von 300 Wohnungen, Verwaltungskosten halbieren, sind mal eben ungefähr 100.000 Euro mehr Cashflow im Jahr. 100.000 Euro mehr Cashflow im Jahr aus dem gleichen Immobilienbestand. Ne? Muss man verdammt lange für Stricken oder Immobilien kaufen, für 100.000 mehr Cashflow. Das zweite ist, du kriegst auch eine Prozessqualität rein und ein Peace of Mind, was du vorher wahrscheinlich so niemals hattest. Weil, also ein Kollege, das hier entschieden, Namen nicht zu sagen, ne, da uns für Sachen gezeigt hat, was du heute produktiv bauen kannst. Wie geil, wenn du Immobilien hast, überleg mal, wie geil sich das für dich anfühlt, wenn in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einer deiner Immobilien ein massiver Wasserschaden auftritt. Was passiert dann? Es passiert möglicherweise gar nichts und die ganze Wohnung ist hinterher im Arsch, oder es gibt eine Notfalltelefonnummer, wo du dann am Ende angerufen wirst in der Nacht oder Weihnachten oder wann auch immer so. Ne? Die Lösung hier war, es gibt eine Nummer, wo der Mieter jederzeit 24 Stunden anrufen kann, wo eine KI rangeht, die das aber so professionell mittlerweile macht, dass die ernsthaft in der Lage ist, das Problem aufzunehmen und selber bereits weiß, in welcher Situation sie jetzt danach einen Notdienst beauftragen muss und den selber informiert und sich darum kümmert, dass der dann dahin kommt und das Problem instant löst. Und das, was du noch mitkriegst, ist, dass du am nächsten Morgen aufstehst und im Protokoll siehst, letzte Nacht hat meine KI sich um einen Wasserschaden in der Wohnung XY gekümmert. Der Notdienst war bereits da und es liegt bereits die Meldung vor, dass das Problem behoben wurde. So. Also jetzt denk das auf beliebige Prozesse, auf du möchtest ein Mieterhöhungsschreiben umsetzen, möchtest sichergehen, dass ein Follow-up gemacht wird, dass die Bestätigung kommt, dass die neue Miete auf dem Konto kontrolliert wird. Du möchtest eine Modernisierung sauber ankündigen in einem Haus mit 24 Parteien. Jeder Mietvertrag ist ein bisschen anders und jeder Mieter braucht ein bisschen anderes Schreiben. Die müssen aber alle sauber aus derselben Datenbasis gespeist sein. Du fragst dich, wie man eigentlich das Zinsänderungsrisiko für das gesamte Portfolio so sauber berechnen kann, dass man daraus eine Präsentation für die Bank macht, weil die jetzt einmal die Jahresneubewertung. Also so viele Dinge, die heute entweder schlecht oder gar nicht funktionieren oder massiv manuelle Arbeit sind, die du in Zukunft von deinem Schreibtisch runter bekommst und diese Zeit nutzen kannst, dann ganz andere Dinge zu machen. Du kannst es nicht. Also ich bin wirklich raus aus diesen 5 Tagen Murnau mit. Du kannst es nicht ignorieren. Es führt kein Weg daran vorbei, diese Dinge selber zu verstehen. Du kannst kein Team steuern bei der Transformation, das zum neuen Standard zu machen, wenn du es selber nicht verstehst. Du musst es mindestens so mitdenken, dass wenn du dir sagen wir, es gibt wahrscheinlich auch die Option, dass du dir einen Berater reinholst, der das für dich implementiert. Wenn du sagst, also ich bin nicht derjenige, der es jetzt wirklich technisch im Detail dann umsetzt, das verstehe ich total, ne? Werden wir auch so machen? Genau. Du musst es aber zumindest so weit verstanden haben, dass du mit jemandem, der da als Berater und als Implementierungspartner reinkommt, mit dem ernsthaft diskutieren kannst und einschätzen kannst, warum welche Lösungsvorschläge, die er dir jetzt bietet, für dich in der Gesamtschau am Ende richtig sind, nicht richtig sind und welche Auswirkungen das haben wird. So, ne? Und ja, ich glaube, das ist einfach eine riesengroße Aufgabe gerade für jeden Einzelnen von uns. Und wer heute in 12 Monaten in seinem Immobilienbestand nicht ernsthaft KI-Systeme nutzt und Automatisierung, also KI ist ein bisschen aber ein
Stellvertreterbegriff.
Nicht nur im Bestand, ja. KI ist ein bisschen auch ein Stellvertreterbegriff, gerade finde ich, für die neuen Möglichkeiten der Automatisierung, die sich dadurch ergeben, die dann oft nicht mit den klassischen LLM-KI-Systemen zu tun haben, sondern dann mit Workflow-Systemen wie Make oder N8N oder was auch immer auch zu tun haben können, ne? Aber einfach dieses Zusammenspiel, dass diese ganzen Workflow-Dinge auch so viel intelligenter werden, dadurch, dass sie auf einmal echte Sprache sauber verarbeiten und auch zurückgeben können und so. Ich glaube, wer das in den nächsten 12 Monaten nicht macht, der ist auf einem Pfad, der ein sehr natürliches Ende irgendwann hat. Das ist Wahnsinn.
Ja, ich möchte das, was du gesagt hast, nochmal ein bisschen shiften auch zu dem, ich nenne es jetzt mal Einzelkämpfer, der jetzt nicht, du hast das jetzt gerade, das für Leute, die ein Unternehmen haben, der ein Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern haben, die vielleicht noch einen Consultant reinholen, der das irgendwann, also dazu schon mal auch 100% ein. Ich möchte es nochmal wirklich auf euch als Individuum beziehen und dann auch zu sagen, ja, du bist Immobilieninvestor, du hast einen Bestand, das ist so, da denkt man natürlicherweise dran, Verwaltung automatisieren und so, klar, das ist ein Case. Aber wirklich, wirklich KI im Alltag einsetzen. Du hast als erstes angefangen, mit ChatGPT dann am Ende, nicht mit Claude, was zu bauen, was deine E-Mails nochmal besser sortiert. Ja? Ich habe mir angefangen, was zu bauen, was mir Vorlagen liefert für Postings, für Content, aber auch für E-Mails, die ich schreiben muss, was mich einfach beschleunigt, was mir Hürden aus dem Weg nimmt, wenn ich denke, boah, jetzt muss ich aber das und das und das alles machen in der Vergangenheit, fühlen sich manche Dinge plötzlich so an wie, oh wow, das kriege ich ja jetzt unglaublich schnell hin. Ah, ich muss noch die Folien für morgen vorbereiten. Ja, jetzt, ich höre die Unkenrufe mit, ah ja, das sind dann die Standard-KI-Folien und was ist denn das und so. Ja, das sind die Standard-KI-Folien, weil du dir nicht Mühe gegeben hast, kurz einmal einen Style-Guide zu schreiben, wahrscheinlich, was du gerne hättest. Die KI kann das alles so machen, wie du das willst, dann ist dein Input noch schlecht und es ist im Moment auch noch teilweise vielleicht ein bisschen mehr Arbeit als gedacht. Aber auf jeden Fall bin ich viel schneller. Ich mache mir ab jetzt keinen Gedanken mehr, dass ich in PowerPoint rummale. Was habe ich in meinem Leben rumgemalt, damit ich irgendeine Darstellung schön hinbekommen habe? Das kennt jeder, der im Konzern arbeitet, mit Sicherheit. Wird es nicht mehr geben. Da gibt es eine Darstellung, die von KI, die ist vielleicht 80% so gut im Moment. Wenn ich das lerne zu benutzen, dann ist die bei 90-95%. That's it. Aber ich bin 10, 20, 30 Mal so schnell. Das kann man nicht ignorieren. Und das in diesem Wettbewerb befindet man sich ja mit egal, was man tut. Also ob man eine Immobilie quasi ankauft mit anderen potenziellen Immobilieninvestoren Oder überall als Angestellter, als Unternehmer bist du ja im Wettbewerb mit anderen Leuten, die quasi auch jetzt Zugriff auf diese Systeme haben. Und deshalb ist es auch unabdingbar, also dass man da einfach als Individuum reinguckt. Und das macht dich, wenn du jetzt gerade auf dem Weg bist, deine Immobilien zu kaufen, zur Altersvorsorge, also wo ich am Anfang stehst und sagst, ich kaufe mir jetzt 1, 2, 3 Wohnungen, die sich von selbst absagen. Grandios, dass du gerade damit anfängst. Du fängst gerade an, diese für dich in kleinen Prozessen zu denken und zu sagen, ach super, kauf mir die erste Wohnung, da muss ich jetzt ja mal so einen Kaufvertrag lesen, dann muss ich WEG-Protokolle lesen, was will ich denn da eigentlich alle? Mach's gleich mit der KI. Du bist unfassbar viel schneller als alle anderen, die noch von Hand lesen. Ja, also gewöhne dir das gleich an, es ist ein wahnsinnig mächtiges Tool, aber es ist halt kein Selbstläufer. Und komm gerne ins KI-Webinar, immocation.de/KI-Webinar, ist auch 100% kostenlos. Und ein zweites Webinar, was wir machen, was speziell auf KI, da erzählt Fossi, der hat bei uns KI quasi gemacht in der Immocation-Sphäre und hat sich da, der hat wirklich das Wissen gebündelt, macht da ein super Thema oder ein super Webinar drüber, wo ihr wirklich richtig viel lernen könnt. Und dann haben wir noch einen Aufruf zum Schluss, wer jetzt gedacht hat, wow, Monau, that's for me. Also wir in Monau, wir haben 5 Plätze zu vergeben. Ja, ist jedes Jahr so, es sind 30 Leute und 25 quasi können nächstes Jahr wieder dabei sein. Das heißt, wir können 5 Plätze extern vergeben. Das ist für uns, das sind wie Freunde, das ist ein ganz besonderer Kreis. Wir gucken uns das auch persönlich an, wer da teilnimmt. Das ist für jeden, der schon nennenswert im Immobiliengame aktiv ist. Also ne, bringt jetzt nichts, wenn ihr gerade eben anfangt, die ersten paar Wohnungen zu kaufen, sondern das merkt man auch, diese Stimmung in dem Raum. Das ist, ich bin Immobilieninvestor, Punkt. Also ich bin Immobilienunternehmer. Kann sein, ich bin noch Angestellter und will da auch den Ausstieg schaffen und habe da aber mir schon was aufgebaut. Immocation.de/Murnau, da könnt ihr uns quasi eine kleine Bewerbung zukommen lassen. Wir gucken es uns dann an, würden uns riesig freuen, da neue und interessante Kontakte quasi zu knüpfen mit euch und euch in diese Runde aufzunehmen. Meldet euch einfach immocation.de/Murnau.
Und sind aber tatsächlich, wie du gesagt hast, ne, also weil das die allermeisten Leute da einfach dann jedes Jahr wiederkommen, ist immer nur eine Handvoll Plätze wegen Termin passt nicht. Genau. Kann einfach sein, wir haben dann keinen Platz mehr, dann nehmen wir euch da auf eine Warteliste und dann kann genau, das sein. Wir uns am nächsten Jahr nochmal melden, aber möglicherweise klappt es für den einen oder anderen von euch noch.
Genau. Immocation.de/Monau. So, das war das Monau-Spezial. Wir hoffen, das hat gefallen und wir wollen den Spaziergang versuchen, etwas regelmäßiger zu machen, haben wir gesagt. Vielleicht kriegen wir das hin alle 4 Wochen. Wir werden uns jetzt Mühe geben. Und bis zum nächsten Mal.
Ciao. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.